Die Reihe, die jetzt anfängt, wo es um Jesus geht, sein Leben, um Augenzeugen, um das Lukas-Evangelium nebenbei gesagt, ist so eine Reihe, die eigentlich uns befähigen soll, als Christen bewusst in unserer Welt zu leben, bewusst in unserer Umgebung zu leben, dass wir die Basis, das Fundament unseres Glaubens neu, tiefer, besser, intensiver verstehen. Ich hoffe, dass das passiert. Heute haben wir das Thema der unverfälschte Jesus und wir fangen direkt an am Anfang des Lukas-Evangeliums. Jesus ist ja das Zentrum des christlichen Glaubens, er ist das Zentrum der Bibel. Er ist auch, muss ich sagen, persönlich das Zentrum meines Lebens. Und für mich ist Jesus immer neu eine Entdeckungsreise wert. Im August vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube 36 Jahren, habe ich als Frühteenager ganz bewusst diesen Schritt zu Christus getan und gesagt, ja, ich will als ein Nachfolger von dir leben. Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst, dass du in mein Herz kommst. Ich will mit dir mein Leben gestalten. Jetzt, so viele Jahre und einige später und einige Haare weniger, muss ich sagen, für mich ist es immer noch eine Entdeckungsreise. Und dieses Denken, ich habe das schon alles verstanden, geschnallt, ich habe das alles schon im Griff, das ist falsch. Paulus hat einmal gesagt so, und das war nicht am Anfang seines Lebens, sondern relativ, wo er mittendrin war, mittendrin in seinem Dienst, mittendrin in seiner Arbeit für Christus, sagte er, ich habe dieses Ziel, ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich will ihn erkennen, ich will Christus erkennen, als ob er ihn ja nicht schon kennte, ja, er kannte ihn, aber er will ihn noch mehr erkennen, intensiver, tiefer. Und so ist das eine ständige Reise, Jesus neu zu entdecken. Jesus zu entdecken in dem, was er heute tut, als der Auferstandene, als der Lebendige, wo heute seine Spuren zu finden sind. Und wer als Christ lebt, der erlebt spannende Abenteuer. Wenn wir uns wirklich auf Jesus einlassen, wenn wir wirklich das tun, was er sagt, wenn wir nicht nur irgendwo sitzen und uns das anhören, sondern wenn wir den Schritt tun vom Hören und Verstehen zum Tun, dann wird unser Leben wirklich spannend. Nicht immer leicht, manchmal sehr schmerzhaft, aber gleichzeitig sehr spannend und sehr mit Freude erfüllt. Jesus schärfer in den Fokus bekommen, zu erkennen, wie er wirklich ist. Nicht nur meine Vorstellungen von ihm, und dazu brauchen wir die Bibel, um ihn besser zu kennen. Deshalb haben wir diese neue Reihe, das Leben des Jesus. Wir müssen neu in die Evangelien schauen. Das tun wir, wie gesagt, in den nächsten Wochen anhand des Lukas-Evangeliums. Augenzeugen ist so das Unterthema. Ist Lukas eigentlich ein Augenzeuge gewesen? Wenn man es genau nimmt, war er es nicht. Er war ja ein Begleiter des Paulus, er war ein griechischer Arzt, wahrscheinlich aus Kleinasien, also dem westlichen Teil der heutigen Türkei. Kann er uns überhaupt irgendwas verlässlich über Jesus sagen? Die Antwort ist ja. Obwohl Lukas selbst kein Augenzeuge war, kommen wir über ihn direkt an die Augenzeugen heran. Das sagt er auch in dem Text, den wir gleich hören und vielleicht sogar sehen werden, dass er die Augenzeugen befragt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie ist das denn, Daniel, haben wir die Texte? Dann kannst du mal anmachen, es sei denn, das war schon die ganze Zeit und ich wusste es nicht. Lukas 1, ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung ihr da habt. Ich folge mal hier meiner guten Nachricht. Schon viele haben versucht, die Ereignisse zusammenhängend darzustellen, die Gott unter uns geschehen ließ und mit denen er seine Zusagen eingelöst hat. Diese Ereignisse sind uns überliefert in den Berichten der Augenzeugen, die von Anfang alles miterlebt hatten und die den Auftrag erhielten, die Botschaft Gottes weiterzugeben. So habe auch ich mich dazu entschlossen, all diesen Überlieferungen bis hin zu den ersten Anfängen sorgfältig nachzugehen und sie für dich, verehrter Theophilus, in der rechten Ordnung und Abfolge niederzuschreiben. Du sollst dadurch die Zuverlässigkeit der Lehre erkennen, in der du unterwiesen wurdest. Sagt ihr mal, was da stand, das Gleiche? Nee, Luther. Wollen wir es gemeinsam sprechen? Nee, ihr habt es mitgelesen, ne? Also genau das wollte Lukas. Er wollte zuverlässige Informationen geben. Und das hat er getan in doppelter Weise. Er hat erst einmal recherchiert, und zwar alle vorhandenen schriftlichen Berichte gesichtet. Wahrscheinlich gab es schon das Markus-Evangelium und das Matthäus-Evangelium. Wahrscheinlich ist er der letzte dieser drei. Also diese beiden hat er mindestens vor sich gehabt, vielleicht auch noch andere Quellen, die wir nicht mehr kennen. Und dann hat er Augenzeugen befragt. Und dann hat er all das gründlich aufgeschrieben. Eine der Augenzeugen, die er befragt hat, war übrigens Maria, die Mutter von Jesus. Das merken wir am Anfang des Lukas-Evangeliums, wo diese Weihnachtsgeschichte ist, die übrigens nur bei Lukas ist, die also nur Lukas niedergeschrieben hat, heißt es immer wieder, und Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und damit zeigt Lukas, von wem er diese Infos hat, nämlich von der Maria, die diese Worte, diese Ereignisse in ihrem Herzen bewahrt hatte. Also, welch einen besseren Augenzeugen könnte es geben als eine Mutter, die bei der Geburt dabei war und die, wie wir hören, auch beim Sterben von Jesus dabei war und am Kreuz stand. Drei Fragen, die ich euch heute Abend beantworten möchte, von denen ich hoffe, die ihr vielleicht auch habt. Die erste heißt, warum ist das eigentlich überhaupt wichtig? Roland, ich bin gekommen, um hier eine erbauliche Predigt zu hören. Sowas für mein Herz. Und jetzt merke ich auf einmal, es geht um meinen Kopf, aber den Kopf habe ich eigentlich schon abgeschaltet. Weil es ist schon abends. Warum ist das eigentlich wichtig, sich mit dieser Frage der Zuverlässigkeit auseinanderzusetzen? Die zweite Frage ist, was können wir denn wirklich felsenfest wissen? Und das dritte ist, was bringt mir das eigentlich? Jetzt frage ich mal den Markus Pinschmitz, ob du ganz eventuell mir ein ganz klein bisschen Licht hier vorne geben kannst, weil ich merke, der graue Star verhindert es, dass ich mein eigenes Manuskript hier lese. Ach, wunderbar. Jetzt kann ich es ja sogar lesen und muss nicht raten und mich erinnern. Was habe ich denn da gestern geschrieben, als ich am Flughafen in Birmingham 1,5 Stunden Verspätung hatte und Zeit hatte, diese Predigt vorzubereiten? Erstens, warum ist das überhaupt wichtig? Die Geschichte zeigt, dass wir Menschen dazu neigen, uns einen Do-it-yourself-Jesus zu basteln. Jeder macht sich seinen Jesus so, wie er ihm ganz persönlich in den Kram passt. Und das habe ich schon manchmal gesagt, es gab ganz viele Jesusbilder, den nationalsozialistischen Jesus, den Weisheitslehrer-Jesus, den revolutionären Jesus, den Hippie-Jesus, den Weltenverbesserer-Jesus, den psychologischen Jesus, den koranischen Jesus, der nur Prophet ist, aber nicht Gottes Sohn und so weiter. Und in neuester Zeit haben wir den Da Vinci-Code-Jesus, den Ehemann von Maria Magdalena und Vater von Sophia. Ist das nicht wunderbar? Jeder bastelt sich seinen eigenen Jesus, so wie er ihn gerade will. Und diese Jesusbilder, die entstehen, sind zahlreich und widersprüchlich. Und um in diesem Wust zurechtzukommen, brauchen wir festen Grund. Wie war Jesus eigentlich wirklich? Die Frage, die sich da stellt, ist ganz wesentlich. Denn ist es beliebig oder ist das etwas Festes? Hier in Marburg, in dieser ehrwürdigen Universitätsstadt, war ja der berühmte Rudolf Bultmann und der hat gesagt, wir können über Jesus nichts wissen, außer dass das mit Doppel-S oder CSZ nach alter Schreibweise. Wir wissen nur, dass es ihn gab. Dass das des Gekommenseins, eine Genitivkonstruktion. Mehr können wir nicht über ihn wissen. Jetzt ist man heute schon relativ weiter, aber dieses, kein Mensch weiß so ganz genau, wie das mit Jesus war, wabert ja immer noch durch die Religionsbücher, durch den Religionsunterricht, durch Unterhaltungen, durch den Spiegel, den Fokus und andere, durch das Fernsehen. Man weiß das nicht so genau. Stimmt das eigentlich oder weiß man doch viel mehr? Nur man will es vielleicht gar nicht wissen. Ist es vielleicht doch so, dass wir bei dem Neuen Testament festen Grund unter dem Boden haben? Wenn es stimmen würde, dass man nichts Genaues weiß, also dass diese Bultmann- und Schüler-Legende gilt, dann könnten wir de facto nichts Verbindliches über ihn aussagen. Dann würde ich euch einladen, dass wir jetzt einfach hier viele Bilder aufhängen und jeder malt sich seinen Lieblings-Jesus, so wie er ihn will. Der eine mit Hammer und Sichel, der andere mit einer Kalaschnikow in der Hand und der dritte mit Blumen, die er so streut auf den Boden. Dann wäre natürlich auch unser Glaube auf uns in einem sehr unsicheren Fundament. Dann wäre das, was die christliche Kirche bekannt hat im Glaubensbekenntnis, nur eine religiöse Formel oder irgendwie eine Vermutung, nämlich dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er wiederkommen wird, dass durch ihn die Vergebung der Sünden da ist. Das, was jeden Sonntag bekannt wird, ich glaube an Jesus Christus, wäre dann nichts anderes als ein liturgisches Versatzstück. Die Frage ist also, so denke ich, ob das nun stimmt oder nicht mit Jesus, eine ganz, ganz entscheidende Frage. Deshalb ist es wichtig. Denn es wäre dumm, seinen Glauben und sein Leben auf etwas aufzubauen, was in Wirklichkeit überhaupt nicht stimmt, auf Vermutungen. Mir jedenfalls ist das wichtig. Ich will mein Leben nicht auf etwas aufbauen, was nur eine Fantasie ist oder was sich irgendjemand ausgedacht hat. Das war schon die erste Frage. Warum ist das eigentlich wichtig? Weil davon abhängt, ob das mit dem Christsein überhaupt wahr ist und Sinn macht und ob wir mit einem wirklichen, realen Jesus reden können, ob er wirklich da ist. Das zweite ist, was können wir denn jetzt über Jesus felsenfest wissen? Dazu kann ich euch mein vorgestern erschienenes neues Buch empfehlen. Jesus Christus, 7 Gründe, warum ich ihm nachfolge. Da steht das alles drin. Dieses Buch gibt's leider noch nicht am Büchertisch heute Abend. Und leider noch nicht im Buchladen. Aber ganz, ganz bald, weil sie haben's bestellt. Wenn ich das jetzt alles erzählen würde, dann würde das etwa bis 3.30 Uhr morgen früh dauern. Dann ist aber die Kirche wahrscheinlich leer und ich stehe hier im Dunkeln und kann mein Manuskript erst recht nicht lesen. Oder die Ordner haben mich vorher rausgetragen, während ich weiter predige. Was könnten wir denn wirklich felsenfest wissen? Die Antwort ist, wir können all das wissen, was wesentlich ist, was wir brauchen. Zum Beispiel wissen wir nicht die Augenfarbe von Jesus oder seine Lieblingsspeise. Wir wissen auch nicht, wo er sich gerne hinsetzt. So gut, das wissen wir ansatzweise. Aber wir wissen alles, was wir brauchen, um ihn als Messias zu erkennen. Wir wissen alles, was wir brauchen, um ihn als die Schlüsselfigur der Weltgeschichte zu erkennen. Wir wissen alles, was wir brauchen, um ihn nachzufolgen, um durch ihn das ewige Leben zu finden. Und wir können alles wissen, was wir brauchen, um Gottes Pläne mit dieser Welt und auch mit uns ganz persönlich kennenzulernen. Lukas macht klar, das haben wir gerade gelesen, vielleicht kannst du es nochmal einschalten, da muss man nicht mein Gesicht hier anschauen, dass er das ganz genau wissen wollte, dass er zuverlässige Informationen recherchiert hat und das er weitergibt. Und wenn wir die archäologischen Reste untersuchen und je mehr dort untersucht wird, umso sicherer wird das, umso bekannter wird vieles und umso sehr bestätigt sich das, was im Neuen Testament steht. Die Zeit der Unsicherheit ist vorbei. Wenn irgendjemand erzählt, wir können nichts Genaues wissen, das stimmt nicht. Entweder ist er zu faul, sich zu informieren und das Buch von Roland Werner oder anderen zu lesen und vielen anderen. Also ich schreibe ja nur ab, was andere schlaue Menschen geschrieben haben. Und macht daraus ein Buch. Manches fällt mir auch selbst ein. Oder er will es nicht wissen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Gerade im CT haben wir uns bemüht, weil wir viel mit denkenden Leuten wie euch arbeiten. Der Guido Baltes, von dem wir vorhin diese Info aus Jerusalem bekommen haben, hat da was drüber geschrieben. Der Thomas Weißenborn, 3 Bände, ganz dick, Neues Testament. Uns ist das wichtig, weil wir auf der einen Seite uns Gott ganz öffnen wollen, auch mit unserem Herzen, mit unserem Gefühl. Wir wollen den Heiligen Geist hereinlassen in unser Leben. Wir wollen offen sein für die Gaben, für die übernatürlichen Dinge des Heiligen Geistes. Wir wollen offen sein für Gaben, für Wunder. Wir wollen offen sein für Heilungen. Und wir erleben, dass Gott Wunder tut. Wir erleben, dass Gott Gaben gibt. Wir erleben, dass Gott Leute mit seinem Geist erfüllt. Wir erleben, dass es Heilungen gibt. Aber wir wollen gleichzeitig, weil wir ganzheitlich als Christen leben wollen, unseren Verstand einschalten, damit wir nicht irgendwo nur auf einer Welle schwimmen, sondern dass unser Leben wirklich gegründet ist und unser Denken gegründet ist und wir eine Überzeugung haben, damit dann, wenn die Stürme des Lebens kommen und die kommen in uns, bei uns allen, wie wir wissen, dass wir dann auch die Kraft und die innere Überzeugung haben, durchzuhalten, wenn wir uns mal nicht so gut fühlen. Je länger, je mehr, das möchte ich sagen, bin ich davon überzeugt, dass das, was im Neuen Testament steht, wirklich wahr ist. Ich bin natürlich auch durchs Theologiestudium geprägt, diesen kritischen Geist, diese Impfung kriegt man mit, kann man sich gar nicht gegen wehren. Ist auch nicht schlimm, wenn man nämlich weitergeht, wenn man da nicht stehen bleibt, sondern weitergeht und den Dingen wirklich auf den Grund geht. Und dann kommt man am Ende raus und man merkt, vieles, was einem vielleicht zwischendurch mal wackelig war, ist wieder ganz, ganz fest geworden. Für mich persönlich ist auch die Tatsache der Auferstehung rein vom Denkerischen her etwas ganz, ganz Festes. Ich zweifle da überhaupt nicht dran. Es gibt keine andere Erklärung, die so logisch und so plausibel ist, für das, was dort passierte, wie dass Jesus wirklich auferstanden ist. So unwahrscheinlich das ist, weil ja nicht die Toten jeden Tag auferstehen. So hält das Fundament des christlichen Glaubens auch gegen den Ansturm vermeintlicher Wissenschaft, die sich allzu häufig schon als irrig und irreführend erwiesen hat. Das war mein zweiter Punkt, jetzt kommt der dritte Punkt. Was bringt das eigentlich? Ich habe es schon angedeutet. Es bringt einiges, 3 Dinge möchte ich unterstreichen. Das erste, es bringt dir eine Gewissheit, die niemand rauben kann. Die Gewissheit, dass du dein Leben nicht aufbaust auf irgendeiner frommen Legende, sondern dass du wirklich auf sicherem Grund stehst. Die Gewissheit, dass die Sache mit Jesus, wie sie im Neuen Testament steht, stimmt. Sie gibt dir die Gewissheit, dass Jesus wirklich lebt, dass er wirklich da ist, wie er versprochen hat, dass wirklich mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass Jesus für dich eine Tür eröffnet und der Tod nur ein Übergang ist in die Welt, wo Gott in seiner Liebe, wo Jesus Christus seinen Frieden, in seinem Frieden regiert. Und die Gewissheit, dass ja dein Leben einen Sinn hat, dass es nicht irgendwie nur so eine Seifenblase ist, die in der Luft hin und her fliegt und der eine bläst dagegen und dann geht sie dahin und der andere bläst dagegen, sondern dass dein Leben einen Sinn hat. Und auch das Fragmentarische, das Bruchstückhafte, das Schwierige in unserem Leben, dass Jesus das am Ende zusammenbauen wird zu etwas ganz Wunderbarem. Und dass wir auf der anderen Seite des Vorhangs auf einmal staunen werden, dass er wirklich da war. Und auch da, wo wir dachten, er wäre nicht da, war er da. Dass die Sache mit Jesus stimmt, dass Jesus unverfälscht ist, dass Lukas und die anderen recherchiert haben und uns Wahres weitersagen, gibt uns die Gewissheit. Eine Gewissheit, die niemand rauben kann. Zweitens gibt es sie uns ein Ziel, das größer ist als wir selbst. Ein Ziel, das größer ist als du. Wofür lebst du eigentlich? Ich hoffe, diese Frage stellst du dir. Wofür lebst du? Ist es nur das Geld? Ist es nur die Beziehung? Ist es nur die eigene Ehre? Ist es nur die Bequemlichkeit? Wir sind eingeladen, mitzuarbeiten, mitzumachen an dem großen Plan Gottes. Ein Teil seiner Truppe zu sein, die in dieser Welt etwas verändert. Uns einzusetzen für sein Reich, einzusetzen auch für Gerechtigkeit. Zu kämpfen, dass die Liebe Gottes, das Licht Gottes sich ausbreitet in diese Welt hinein. Wir haben Anteil an den Zielen Gottes. Und indem wir uns hineinstellen in Gottes Ziele, empfangen wir das eigene Ziel für unser Leben. So wie Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird das andere euch dazu geschenkt werden. Es kommt dazu und auf einmal merkst du, dass wenn dein Leben sich zielrichtet richtet auf Gottes Willen, auf das, was er vorhat, dass dann auf einmal dein ganzes Leben da hineinkommt und du dabei jede Menge Spaß hast. Dass es eine Lüge ist, dass wenn du für Gott lebst, dass das immer mies und traurig und alles ganz schwierig ist. Und wenn du für dich selbst lebst, dann ist es gut. Nein, das Gegenteil ist wahr. Jesus sagt, wenn wir uns für sein Reich einsetzen, für seine Gerechtigkeit, dann werden die anderen Dinge uns dazu gegeben werden. Das ist ein Ziel. Das bringt mir das, die Gewissheit, dass es stimmt. Das Ziel, das größer ist als ich selbst und drittens, ein Maßstab, und der ist auch sehr wichtig. Der Maßstab für unser Leben. Was soll eigentlich gelten? Wie will ich mein Leben führen? Wie soll ich meinen Nächsten behandeln? Wie soll ich meine Ehefrau behandeln? Soll ich so tun, wie es im Koran steht? Schlagt sie, wenn sie euch ungehorsam sind. Soll ich das so tun oder wie soll ich es tun? Wie soll ich mit meinen Kindern umgehen? Wie soll ich mit der Knete umgehen? Wie soll ich mit Bitterkeit in meinem Herzen umgehen? Wie soll ich in meiner Arbeit leben? Diese ganzen Dinge sind für uns beantwortet. Indem wir Nachfolger von Jesus sind, ist er unser Meister. Und das, was der Meister uns vorlebt, was der Meister uns lehrt, das übernehmen wir, dem folgen wir. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch Böses wollen. Tut genau das, was vielleicht gegen den Strom ist. Und ihr werdet Kinder Gottes sein. Es gibt mir einen Maßstab, diesen Maßstab brauche ich. Ein Lebenskonzept zu leben. Wenn das stimmt, dann gewinnst du alles. Und darum ist mir das so ein wichtiges Thema. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, es geht da nicht nur um den Kopf, sondern auch um das Herz. Und es geht noch um mehr. Es geht nämlich um unser ganzes Leben. Wenn die Sache mit Jesus stimmt, wenn er unverfälscht im Neuen Testament uns berichtet ist, wovon ich überzeugt bin, dann hat das ungeheure Konsequenzen. Dann haben wir hier verlässlichen Grund, wie sonst nirgendwo. Dann haben wir ein Fundament, auf dem wir stehen können, für unser ganzes Leben eine Gewissheit, die uns durchträgt. Dann haben wir ein Ziel, für das es sich einzusetzen lohnt. Und dann haben wir einen Maßstab. Und dieser Maßstab hilft uns, wirklich unser Leben so zu leben, dass es gelingt. Dass da Freude rauskommt, und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die um uns herum. Vater, wir danken dir, dass du uns nicht im Dunkeln gelassen hast, dass wir nicht herumtapsen müssen auf der Suche nach dem unbekannten Gott, sondern dass du uns in Jesus ganz nahe gekommen bist, ganz deutlich dich gezeigt hast, ganz nachvollziehbar und ganz verlässlich, ganz ehrlich und wahr. Und dass, wenn wir Jesus haben, wir die Wahrheit haben, und den Weg haben und das Leben haben. Eine Gewissheit, die uns durchträgt, ein Ziel, für das wir leben können, ein Maßstab, der uns leitet. Wir danken dir dafür. Amen.